Herzlich willkommen beim Techtel-Echtel.
Dem Schweizer Tech-Pod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtel-Mechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Folge 203 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo!
Mit dem Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
Und dem Domagoj Belancic.
Jawohl.
Ja, mit 3/4 aus Hamburg und nur jemandem aus Zürich, weil wir ja auf unserer, wie sagen wir, Vacation sind, wie wir ja versprochen, angekündigt, angedroht haben. Und ja, mit nur mittelmäßigen technischen Schwierigkeiten haben wir es dann doch noch geschafft, ein Büro zu finden und den Podcast aufzunehmen für euch. Obwohl, wir sind ja noch nicht fertig. Ich werde, ich höre mich
ja,
wieder mal.
Ja, du lobst da den Abend gerade ein bisschen gar früh.
Ich bin optimistisch. Das funktioniert. Mac, heisst sich immer, ist im Audio so gut, darum kann nichts schief gehen. Genau, schief gehen kann ich schließlich auch nichts mit unserem Podcast und wir haben dort ganz viele lustige Themen, unter anderem eben, weil wir in Hamburg sind, um unsere, nennt man das Aussenredaktion, wie nennen wir das überhaupt?
Vielleicht sind wir die Aussenredaktion.
Ja, aus ihren Augen.
Ja, vielleicht, genau, aber wir haben ja auch eine Redaktion in Hamburg und die sind wir jetzt besuchen und da haben wir gedacht, wenn wir da schon sind in Hamburg, dann tun wir nicht nur am Hafen flanieren und Hafenfahrten machen mit schönen Moderationen, ne? Mit guten Witzen und so. Eine lustige Hafenfahrt haben wir gehabt. Nein, wir sind auch bei Rocket Beans gewesen, bei Game 2, genauer gesagt. Das legendäre Gaming-Show haben wir auf ein Redaktionsbesuch gemacht. Über das erzählen wir sicher. Und dann in den News haben wir über Furiosa, wo eben offenbar an der Kinokasse nicht so furios eingeschlagen hat, wie erhofft. Ganz im Gegenteil. Und dann reden wir über die neuesten PlayStation-Zahlen. Dort hat es ein paar neue interessante Infos gegeben. Und dann bleiben wir beim Gamen gerade, reden nämlich über Mario Kart, weil es das schon seit 10 Jahren gibt.
Also das 8.
Das 8.
Ja, das 8. Ja, das 8.
Gibt es seit 10 Jahren. Das andere gibt es etwa seit 30 Jahren.
Genau.
Oder so.
Das ist verreckter, dass es nur eins seit 10 Jahren gibt.
Ja, stimmt.
Eine Gameserie wäre auch schon easy für 10 Jahre, aber nein, eins, das Mario Kart 8. Und dann reden wir über den Godzilla Minus One und in der Spielecke über Duck Detective The Secret Salami, so heisst das, glaube ich. Gut, also komm, wir fangen an mit unserem Besuch, der Domi und ich. Wir sind gestern bei Rocket Beans gewesen. Und eben für die, die es nicht kennen, es hat mal, also genau, Rocket Beans, das ist mittlerweile sozusagen die Medien, das Unternehmen dahinter. Und die meisten werden aber einfach Game 2 kennen. Das ist so, wirklich, man kann sagen, es ist eine legendäre Gaming-Sendung, wo eben früher Game One geheissen hat, auf MTV gelaufen ist, einmal in der Woche, 20 Minuten, kurze Frage in die Runde, habt ihr es? Ihr kennt es?
Ja.
Ja, Game One auf MTV habe ich quasi jede Episode geschaut. Ja. Game Two, nachher, wo sie gewechselt haben, weniger. Das nur ab und zu, aber wirklich die Game One-Zeiten habe ich wirklich so mega gute Erinnerung, das war wirklich legendär gewesen. Das war so etwas Einzigartiges gewesen irgendwie, aber nicht nur in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, sondern ich finde also weltweit Dinge, wie sie an diese Sachen herangegangen sind, mit sehr viel Humor immer, oder die nicht so 0815 Reviews, sondern halt mit Sketches und lustigen. Es war echt so viel Witze in ihrer Episode gewesen und Woche für Woche, das war super gewesen.
Ja. Du, Flo?
Ja, ich habe es am Rand mitbekommen. Also ich wusste, dass es existiert, einmal eine Folge gesehen oder so, aber ich habe es nicht so eng verfolgt.
Eben, die haben das fast, jetzt weiss ich es gerade auch nicht mehr wie genau, aber fast, ich glaube, um die 8 Jahre haben sie es gemacht. Und dann, wir haben dann eben bei dem Besuch gestern haben wir auch mit dem Simon Kretschmer können reden. Und er ist eines von den Gründungsmitglied gewesen, oder also ist es natürlich immer noch, und haben wir eben gerade über den Bruch noch geredet, weil ich habe das eben nie genau mitbekommen, was da passiert ist. Aber es muss irgendwie mit der Umstrukturierung zu tun haben von Viacom und MTV, dass die, ich glaube, die haben ein bisschen, er hat gesagt, sie haben vor allem so YouTube, den Aufstieg von YouTube verpasst.
Genau, Viacom hat sich auch geweigert, jegliche Sendungen, die sie produzieren, auf YouTube zu bringen. Und das ist so ein bisschen, das hat für viel schlechte Sachen gesorgt, irgendwie. Oder mit der Zeit haben sie dann auch anfangen, Sachen absetzen. Und ich glaube, so wie er es erzählt hat, oder Game One war eine der letzten Sendungen, die noch so ein bisschen teurer produziert war in Europa, die sie am Leben erhalten haben, relativ lang.
Ja, MTV hat offenbar sich recht eingesetzt dafür.
Ja.
Also, MTV hat es, glaube ich, geil gefunden, dass man das macht. Und, weil eben aufwendig, ich meine, eben jeder, der irgendwie so in diesem Business schafft, da steckt so viel Arbeit dahinter für 30 Minuten, aus mehreren Spots, da musst du eben die Idee finden, wir können ja danach, was wir gesehen haben bei Game 2. Und ja genau, aber dann ist das irgendwann, haben sie das offenbar nicht mehr zahlen. Also so, eben, er hat es nicht so explizit gesagt, wie es denn wirklich sich aufgelöst hat, aber es hat dann auch getönt, das hat sich einfach irgendwo versandet. Und dann haben sie eben 2000, kann ich jetzt da, ich weiß gar nicht, ob ich es da aufgeschrieben habe, ich glaube 2014, haben sie es eingestellt, Game One. Und dann 2015 ist eigentlich schon Rocket Beans gestartet mit Game 2. Ich meinte, es ist etwa dann gewesen, weil ich habe gelesen, 9 Jahre Rocket Beans haben sie am letzten gefeiert.
Ah, ja.
Dann müsste es etwa stimmen. Und haben das als sozusagen erste 24 Stunden, 7 Tage in der Woche Live-Internet-Sender haben sie sich proklamiert. Und kannst auch jetzt noch, wir haben da mal geschaut. Den selber schaue ich ja nie, aber du kannst den auch im normalen Fernseher, also auf Set 2, wenn du auf jede Seite gehst, dann macht es Set 2 auf, dann kannst du ihre ganzen Programme während dort einfach dich den ganzen Tag berisseln lassen.
Und sind das Wiederholungen auch, oder?
Ja, ich nehme es an. Also einfach vor allem die Sachen, die sie aufgezeichnet haben, kommen dann dort. Aber wo ich jetzt gerade eingeschaltet habe, ist gerade live gekommen. Weil eben, die haben mit irgendwie, ich glaube, 25 Leuten angefangen und jetzt sind es über 120 Leute.
Krass. Das ist eine riesige Redaktion.
Also
es ist nicht nur Redaktion, es ist schnell.
Ja, alles. Aber.
Genau, eben, Game 2 sind etwa 25, zwischen 20 und 30, sagen wir mal. Die sind etwa so groß.
Nur für diese Sendung, ja, das ist wirklich krass.
Nur für Game 2. Und der Simon hat auch gesagt, dass er schon immer noch das Zugpferd, das Zusängerschild.
Ja.
Und einfach Rocket Beans. Die haben, eben, das schaue ich weniger, aber die, dort gibt es halt tausend Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das schaut, aber dort gibt es ja die verschiedene Podcasts und Sendungen und alles mögliche. Filmformat, also so Bundesliga-Sachen natürlich, einfach alles. Dort hast du für jeden Geschmack etwas. Genau. Aber eben wir sind bei Game 2 gewesen und haben sie wirklich auf so einem Drehtag begleitet. Und es ist, also ich habe es nicht so gefunden, es ist lang gewesen, aber wie gesagt, wir nehmen es arbeiten.
Wir nur können rumstehen und zuschauen und Hörteli machen und ab und zu Fragen stellen.
Ja, genau, ein bisschen im Weg stehen.
Ja.
Und ja, es war lustig, wenn vor allem so die Räumlichkeiten laufen, die du immer kennst von YouTube, also von der Game 2-Sendung. Oder eben als erstes findest du so, ja, das ist irgendwie alles ein bisschen kleiner, als es im Fernsehen aussieht. Und es ist alles irgendwie am gleichen Ort. Huren verwinkeltes Büro.
Ja, also mega gut genutzt vom Platz her. Jeder Quadratmeter wird genutzt, doppelt und dreifach irgendwie. Aber zum Beispiel die Studie, wo sie da Moderationen machen, oder? Ist in einem Ecke ist der Hintergrund für da Moderation und nebendran ist ein riesiger Greenscreen und je nachdem, was sie am Drehen sind, müssen sie das ganze Studio-Equipment von ihrer Seite auf die andere stellen und wieder zurückstellen und so. Wirklich sehr gut ausgenutzt vom Platz her und mega faszinierend gewesen, wie effizient und aber gleich auch wie zusammengebastelt alles hat ausgesehen, oder so?
Absolut. Ja, das hat mich erinnert an unser Studio, wo wir damals müssen, oder wo wir noch mehr live gestreamt haben, immer noch den Tisch umrollen.
Ja, genau.
Das ist noch harmlos dagegen. Nein, es war witzig. Und sie sind gerade irgendwie, ich meinte, einen Sketch am Machen gewesen. So, ich spoilere jetzt nicht, was kommt. Für die den Podcast pünktlich hören.
Aber die Episode kommt am Samstag, oder?
Ja, genau. Ich weiss allerdings nicht ganz, was, wenn, wo läuft. Also, weißt du, sie haben ja eine Zusammenarbeit mit ZDF. Und dort kommt es dann auch. Und darum, ich weiss allerdings nicht, wenn es. Aber bei YouTube ist es meistens am Samstag.
Aber auf jeden Fall krass, oder? Sie haben, am Mittwoch haben sie jeweils 3 Tage. Und das heisst, sie haben vom Morgen früh bis am Abend spät drehen die einfach den ganzen Tag. Und am Freitag haben sie nochmal einen Backup-Tag zum Drehen, wo sie teilweise ein paar Sachen für nächste Woche vordrehen. Aber das machen sie natürlich Woche für Woche, wird am Mittwoch durchgedreht. Und am Montag haben sie auch die Brainstorming-Sessions, oder? Wo sie entscheiden, was am Mittwoch gedreht wird. Und das ist alles so mega durchgetaktet. und man muss ja nicht vergessen, oder? Die Leute testen die Games ja auch noch. Und das heisst, das müssen sie nebenbei auch noch machen. Also, es ist ein riesen Aufwand für die Sendung. Und es war wirklich krass, dass man mitbekommt. Ich habe das Gefühl, sie sind ja mega Perfektionisten.
Ich habe auch gestaunt, wie sie, wir sind dann dabei gewesen, sie haben ja gesagt, sie schreiben dann, ein Drehbuch. Sie machen kein Storyboard,
ja, genau.
Aber ich meine, es ist irgendwo ein Gemisch, oder? Und dann hat dann der Redakteur, wo das Game gespielt hat, der hat dann den Lead. Es gibt ja dann noch den, wie hat er geheißen? Der eine ist auch der Redaktionsleiter und der andere ist der Produktionsleiter. Oder
was der Creative Director, ja, und genau. Der Produktionsleiter, ja, ja genau.
Und die reden dann einfach, es ist ein Shot möglich. Aber es ist schon, es sind dann irgendwie, also bei der Mainz, wir sind bei einer Szene gewesen, wo wir einfach in einer Hofeinfahrt mit einem Auto, ich weiß nicht, wie lange, es ist etwa eineinhalb Stunden gegangen, ja. Für einen 30 Sekunden bis eine Minute Sketch.
Ah, Strupp.
Also, eine Szene, genau. Das ist ja nur ein Teil
von. Nur so
ein
kleiner Einspieler, genau, der zwischendrin mal kommt. Und es ist wirklich, wenn ein kleines Detail nicht gestimmt hat, dann macht man es nochmal und nochmal und nochmal. Und ich habe wirklich gefunden, der hat der Take, der ist jetzt aber perfekt gewesen, ist hure lustig gewesen, es hat alles gestimmt vom Timing her, aber nein, komm, das hat nicht ganz gestimmt, wir machen es nochmal.
Ist lustig gewesen. Ja, und dann auch so Sachen wie, wir haben dann auch mitmachen und ich hoffe, wir werden nicht rausgeschnitten. Ich bin einfach irgendwie dreimal nicht richtig im Bild gewesen. Ich so, hey, du da hinten, du bist nicht ganz im Bild. Ich so, nein, ich muss im Bild sein. Und dann auch so, mit den Handys haben wir dann gebraucht und dann geht das erst so, ah nein, das Google-Logo und das geht nicht, weil im Öffentlich-Rechtlichen darfst du ja keine Werbung machen. Und dann hat man dann Esther, auch eine von der Redakteuren, hat mir dann ihr Handy gegeben, wo einfach die Hülle kein Logo hat.
Ah, klar, wegen dem Pixel, logisch, ja.
Das ist recht strikt gewesen. Ja. Sogar das Fujifilm-Logo auf der Fujifilm-Kamera, die ich dabei hatte, da haben sie sich überlegt, ob sie das abtapen wollen. Und das ist ja, also aus einer Entfernung, du siehst ja niemals, dass da Fujifilm draufsteht. Aber das ist sehr, sehr vorsichtig, wie sie im Fernsehen kommen.
Ja, der Simon hat auch gefragt, der ist mit so einem Dark Side of the Moon T-Shirt gekommen, und er so, geht das? Und dann der andere, ja, kannst du es noch kaufen? Und dann so, nein, und dann, ja, dann soll es gehen. Haben sie aber gleich dann noch irgendwie ein Jacket oder so, das Hemd drüber gelegt. Recht lustig gewesen, genau. Nachher sind wir dann eben noch eben in die Moderation, wo so auf dem Teleprompter das Zeug lesen, wo eben der Simon dann dabei war. Und ja, es war recht lustig gewesen, eben wie es dort, das Zeug ablesen. Und dann auch dort, so ein bisschen on the fly, noch ein bisschen, okay, da könnten wir da noch einen Joke einbauen. Und auch beim, sie haben so eine kleine Oscar-Verleihung, haben sie auch noch gemacht. Und es wird eben vieles wird improvisiert. Und was vor allem wirklich merkst, sind schon irgendwie, es hat wirklich immer gute Vibes.
Also, ja, mega.
Irgendwie, die haben es mega gut miteinander. Und eben die Esther haben wir auch gefragt. Es ist schon irgendwie wie so eine grosse Familie. Und sie hat dann auch gesagt, wenn sie einmal das Letzte irgendwie aus dem Büro geht und das Licht löscht, dann hat sie das Gefühl so, das ist schon geil, da, dass ich da arbeite, das ist echt ein Traum, oder?
Das ist ein absoluter Job eigentlich, auch ja. Cool, was sie macht.
Sind die eigentlich bei Funk dabei? Also bei dem Journalistennetzwerk vom...
Hey, mit dem, ich weiss einfach, mit dem haben sie angefangen. Das sind die, die das eben ermöglicht haben. Das hat er gesagt, genau. Simon. Und ich weiss jetzt eben gar nicht mehr, wer... Ja, jetzt weiss ich es eben nicht mehr, ob das ZDF stattdessen ist oder ob es... ZDF, Funk und das, ob das zusammen ist, das weiß ich gar nicht.
Ja, ich glaube, es gehört irgendwie alles ein bisschen zusammen.
Ja, das kann gut sein.
Aber genau. Ja, schaut am Samstag 3 die neue Episode und schaut, ob ihr uns findet.
Genau.
Unser Cameo-Auftritt.
Ja. Genau, und ich schreibe dann natürlich dann noch irgendwie eine kleine Repo drüber. Die kommt dann hoffentlich nächste Woche, wenn ich die ganzen Interviews mal transkribiert habe. Ja, aber es war cool gewesen. Gut, aber ja, genau, genug von unserem Hamburg-Psychli. Dann gehen wir doch in unsere News rein.
News aus der Tech-Welt.
Furiosa, eine Mad Max Saga. offenbar nicht so furios, wie der Name verspricht. Obwohl, du hast es gut gefunden, aber offenbar haben nicht so viel, dass so die Leute das Kino gestürmt haben, oder Luca?
Ja, genau so sieht es aus. Und das hat ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, vor allem Anfang dieser Woche, weil es ist ein spezielles Wochenende in den USA gewesen, nämlich das Memorial Day Wochenende, das ist immer in den USA am letzten Montag von jedem Mai. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ihr versteht, was ich meine.
Ja, ja.
Dort wird zu Ehren von den Gefallenen von den Kriegen, ist der Tag frei, ist quasi wie ein Sonntag. Und das heisst, dass das Wochenende quasi von Freitagabend in dem Sinn bis Montag dauert. Und in Hollywood, wenn Statistik geführt wird, wie viel an einem Wochenende eingespielt wurde, wird der Memorial Day behandelt wie das andere Wochenende auch. Nur halt, dass der einen Tag länger hat und darum einen Tag mehr Zeit hat, quasi zum Einnahmen machen. Und in Hollywood ist das halt natürlich so eine Marketingstrategie, um zu sagen, hey, wir wollen den grossen, vor allem die teuren Blockbuster vielleicht am Memorial Day neu ins Kino bringen, weil dann können wir in der Woche drauf mit Schlagzeilen kommen, ja, neues Startwochenrekord Startwochenende-Rekord gebrochen worden und so. Noch nie hat ein Film so viel an einem Startwochenende eingenommen wie der Film. Und sonst natürlich sagt dann niemand, dass es wegen Memorial Day könnte sein, aber man nutzt das ein bisschen so aus, oder? Also ihr checkt, was ich meine.
Ja, ja.
Und genau bei Furiosa hat man eigentlich sich genau das Gleiche erhofft und es ist einfach grässlich nach hinten losgegangen. Furiosa ist nicht einfach nur ein Flop oder beziehungsweise es tut nicht annähernd so viel Geld einspielen, wie man sich erhofft hat, sondern man muss 29 Jahre retour gehen, bis man eine Nummer 1 findet. Also welcher Film hat am meisten an dem Memorial Day eingespielt, wo weniger eingespielt hat als Furiosa letztes Wochenende. Und das war 1995 Casper. Ich weiß nicht, ob
euch das ist aber
der Film noch etwas sagt. Ja, ist damals 1995, ich habe nachgeschaut, irgendwie um die 24 Millionen oder so etwas. Hat die eingespielt über das Wochenende, ist damals der erfolgreichste, also der erfolgreichste ist einfach der beste Wochenende, der beste Memorial Day, also hat Memorial Day der erfolgreichste Film gewesen, aber natürlich ganz schwache Einnahmen. Und Furiosa hat man gemeint, ja, Mad Max oder Fury Road ist so ein riesen Erfolg gewesen, ist so ein Kultfilm, es ist fast schon ikonisch und die Leute haben darauf gewartet, Furiosa, es wird jetzt voll abgehen. Und was hat der Film gemacht? Er hat 32 Millionen eingespielt. Und hat sich, als ob das nicht Beleidigung genug wäre, hat sich wirklich nur ganz, ganz, ganz knapp vor dem neuen Garfield-Film gesetzt. Garfield hat 31,2 Millionen gemacht und tatsächlich ist das ganze Wochenende durch, ist eigentlich Garfield vorne gewesen und erst am Montag, also am Memorial Day selber, hat Furiosa noch können knapp überholen und es ist wirklich so.
Passt ja, weil der Garfield hasst Mantic, oder?
genau, das stimmt.
Habt ihr übrigens gewusst, random Trivia zu Viertigen in den USA, wenn Viertigen auf ein Wochenende fallen, wird der Viertig am nächsten Werktag nachgeholt.
Aha. Das ist aber geil.
Hey, das finde ich heute mal.
das ist aber nicht irgendwie so ein Crowdpleaser, sondern, und das spielt jetzt in das rein, was du gesagt hast, Luca, an diesen zusätzlichen freien Tagen sind ja die Läden trotzdem off und in den USA wird an diesen Tagen so wahnsinnig viel konsumiert, dass das wirklich einen Einfluss hat, nachweislich aufs BIP, wenn das nicht ein zusätzlicher freier Tag ist. Also die Wirtschaft leidet eigentlich mehr, wenn die Leute den freien Tag nicht kriegen und nicht konsumieren, als dass sie halt verlieren, weil die Leute nicht arbeiten gehen.
Krass.
Das ist so wahnsinnig. So krass.
Das ist nur ein kurzer Ausflug in die Wirtschaft, sorry.
Nein.
Aber das heisst, ist er ein Flop oder ist er einfach nicht so ein Erfolg, wie man erhofft hat?
Im Moment, also wenn du nach Kritikerstimmen gehst, ist er natürlich ganz klar, der Film ist sehr, sehr gut angekommen, sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum. Ich habe ihn ja auch sehr gut bewertet. Ich habe ihm, glaube ich, 3 von 5 Sternen gegeben. Ich habe ein paar Abzüge gemacht, weil vor allem CGI ist mir viel zu stark genutzt worden. Grundsätzlich aber den Film an sich habe ich sehr, sehr cool gefunden und Kritiker stimmen auch. Also es ist jetzt der Film selber, auch das hat zu dieser Überraschung beigetragen. Die Leute haben gesagt, hey, der Film hat mega gute Presse bekommen. Warum hat niemand wollen schauen gehen? Ist das, und dann sind langsam eben die alarmierenden Schlagzeilen gekommen. Ist das langsam das Ende der Kinobranche? Beziehungsweise haben wir jetzt langsam den Effekt, ja, ich warte, bis es dann auf dem Streamingdienst drauf ist, wo kommt. Weil man muss ja wissen, Wenn man von Kino-Releases redet, vor der Pandemie ist eigentlich immer gesehen, ein Film kommt ins Kino und dann dauert es 3 Monate und erst dann ist er auf Blu-ray und Video on Demand und so weiter verfügbar. Und während der Pandemie, weil ja wegen der Lockdowns die Kinos auch so lange zu sind und die Kinostudios auf diesen Film gehockt sind und gesagt haben, ja, wir haben so viel Geld ausgegeben, irgendwie müssen wir Einnahmen machen, haben die quasi angefangen, teilweise sogar, also vor allem Warner Bros., hat angefangen, einen Film sowohl im Kino als auch direkt auf dem eigenen Streamingdienst zu bringen. Am gleichen Tag, also wer es quasi HBO abonniert hat, hat nicht extra ins Kino gehen und ein Ticket kaufen, sondern hat es einfach daheim bei sich schauen. Und nach der Pandemie ist man wie ein bisschen zurückgegangen, hat man versucht, zum alten Modell übergehen, aber man hat es ein bisschen angepasst. Es sind jetzt im Schnitt tatsächlich nur etwa 30 bis 45 Tage, also 1 bis 1,5 Monate, wenn ein Film im Kino kommt, ist, bis er wieder verfügbar ist auf Blu-ray, Streaming und so weiter. Weil das Fenster so kurz ist, fangen halt wirklich mega viele Leute an zu sagen, ja, also wenn es jetzt nicht gerade der Bombenfilm ist, wo die ganze Welt jetzt gerade drüber redet, dann warte ich einfach. Einen Monat, 4 Wochen kann ich warten. Ich muss den nicht am ersten Wochenende sehen. Und das ist halt schon ein bisschen so die Befürchtung, dass das jetzt die Kinobranche ja, irgendwie ein bisschen, einen Schaden zufügt, einen Millionen-, Milliarden-Schaden vielleicht sogar. Und Furiosa, wo eigentlich theoretisch, hat man gemeint, könnte ein riesen Hit werden, wo es nicht geworden ist, ist wie so ein Ritter von der Apokalypse, von der Vier, wo das zeigt.
Godzilla aber ist eigentlich gerade das Gegenteil. Der ist gefühlt kurz im Kino gelaufen und noch ein halbes Jahr lang auch hast du nicht können streamen.
Mhm. Ja, also der Minus One, wo man nachher drüber redet, ja. Meinst du? Ja, der immer noch nicht im Fall, by the way. Also es ist immer noch schwierig, an den zu kommen. Aber jetzt ist es so, ich habe ein versucht, mich da noch ein bisschen tiefer einzulesen und habe ein paar Stimmen auch gelesen, die sagen, hey, im Fall, eigentlich hätte man das voll können sehen können, Furiosa, eine Mad Max Saga, ist ein mega mutiges Projekt von Warner Bros. Gewesen, weil Mad Max Fury Road, wenn wir jetzt zurück in die Zeit gehen, der ist 2015 Kinos gekommen, der ist im Fall auch gar nicht mal so erfolgreich gewesen im Kino. Der hat 380 Millionen eingenommen bei einem Budget, wo mit Marketingkosten und so weiter auch um die 300 Millionen gewesen ist. Also der Film hat okay performt. Es ist nicht ein Kino-Blockbuster, whatever. Also es ist nicht die Bombe gewesen, wo es irgendwie... Der Film hat quasi wie erst im Nachhinein, vor allem mit der Oscar-Nomination, und ich glaube, der ist sogar nominiert gewesen für den besten Film, wenn ich mich richtig erinnere. Und irgendwie erst mit diesen Sachen im Nachhinein, wirklich irgendwie ein halbes Jahr später, hat Fury Road so wie ein Eigenleben angefangen. Also quasi die Legende und der Mythos Fury Road, wie geil und alles da ist, der ist irgendwie erst später gekommen. Und heute hat man den Film mit einem viel höheren Standard im Kopf, als er eigentlich im Kino war. Im Kino ist er relativ okay, ist gewesen, nicht mehr. Und dass man gemeint hat, mit Furiosa, Mad Max Saga, hat man wieder einen ähnlich teuren Film gemacht. Der hat auch wieder etwa 168 Millionen in der Produktion gekostet. Das heisst, Marketing, wenn man das noch drauf rechnet, kommt man auch wieder auf die 350 Millionen Budget. Und eigentlich ist es einfach immer noch sehr ein nischiger Film, wenn wir uns das genau überlegen. In Mad Max, es ist ein R-rated Film schon mal. Also das heisst, in den USA ab 17, glaube ich, bei uns ab 16. Es ist ein Film, der laut ist, wo es um Motoren geht, der crazy ist, wo wirklich ein bisschen, nicht für jeden gemacht ist. Es ist nicht ein Film, der die Masse anspricht. Es ist nicht wie Fast and Furious. Fast and Furious ist ein Crowdpleaser. Der ist ein bisschen für alle und für niemanden. Fury Road ist viel, viel nischiger eigentlich, als man es denkt oder als man es vermutet. Und man sieht es auch in den Statistiken. Der Film hat eine ganz, ganz klare Zielgruppe angesprochen. So Männer zwischen 20 und 27 oder so etwas. Also die ältere Generation findet Schip, das, kann nicht so viel anfangen.
Ja. Wir dürfen nicht mehr gehen, Luca. Du würdest gar nicht ins Kino gehen.
Ich hätte gar nicht dürfen gehen. Es ist gar nicht für mich gemacht gewesen. Nein, er spricht weder Frauen offenbar an, obwohl eine Frau eine Hauptrolle spielt in diesem Film, aber offenbar Frauen eben können mit dem nicht so viel anfangen. Älteres Publikum, so ab 40, 50, ist auch schon ein bisschen over the top. Jüngeres darf gar nicht ins Kino, theoretisch mit der FSK-Freigabe. Und wenn man sich all das also ein bisschen überlegt, so hey, Mad Max Fury Road ist im Fall eigentlich auch gar kein so grosser Hit gewesen und all das, was dazukommt, es ist fast ein bisschen zu erwarten gewesen, dass Furiosa jetzt nicht der nächste 1-Milliarden-Film wird sein an der Kinokasse. Es ist ein bisschen ein mutiger Ding gewesen. Man sollte das gar nicht so gross einschätzen. Und vor allem, wenn man das 2023 anschaut, wenn wir jetzt sagen, ja, im 2024 erleben wir den Niedergang und die Pandemie hat jetzt uns alle verändert und wir gehen nicht mehr ins Kino und so. Das 2023 war ein sehr, sehr erfolgreiches Kinojahr gewesen. Das ist, ich habe geschaut, in den Statistiken, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, ist man in der Schweiz, glaube ich, etwa 19% oder 16% und in Deutschland 19% unter dem Wert von 2019 gewesen, also unter dem letzten grossen, fetten Kinojahr vor der Pandemie. Und man ist damit schon sehr, sehr wieder näher quasi am alten Standard, wenn man sich das mal vorstellt. Man hat das Gefühl, dass die Kinolandschaft ist, oder man hört immer, wie zerstört sie ist, und 2023 ist eigentlich an einem verdammt guten Jahr wie 2019 sehr, sehr, sehr näher gekommen. Und das heisst, also irgendwie kann es nicht alles kaputt sein. Und im 2023 sind auch sehr wenig Kinosäle geschlossen worden. Das ist irgendwie 0,3% oder so etwas weniger als im Vorjahr. Also die Branche hat 2023 eigentlich sehr, sehr, sich wieder sehr, sehr gut erholt. Ob es 2024 in diesem Stil weitergehen wird, hängt darum wahrscheinlich mehr von der Qualität der Filme ab als von unserem Kinoverhalten. Was 2022 hat gezeigt, wenn es gute Filme im Kino hat, dann geht man die auch im Kino schauen. Das kann nicht am Film, also es ist nicht unser Verhalten, das sich ändert, sondern es kommt auf die Qualität drauf an. Jetzt, das Jahr, ich glaube, wir haben Dune Part 2 gehabt, wo gut performt hat an der Kinokasse. Nicht exzellent, aber Dune ist auch damals schon, Dune Part 1 ist auch nicht für die Masse gemacht, sage ich mal, auch wenn es sehr gross beworben wird. Ja, und sonst fehlen das ja wahrscheinlich auch die grossen Blockbuster, die 2023 man hat Oppenheimer gehabt, man hat Barbie gehabt, Avatar, Way of Water ist im Dezember 2022 in Kinos gekommen. Also man ist immer noch ist praktisch viel von den Einnahmen von dem ist eigentlich ins 2023 hineingegangen. Wir haben den Super Mario Movie gehabt, wir haben den Fast and Furious, wo immer gut läuft. Also das 2023 ist auch sehr, ich sag mal, von der Bandbreite her auch sehr ein cooles Kinojahr. Man hat viele Hits aus ganz unterschiedlichen Genres gehabt, von sehr anspruchsvoll bis zu Action-Crowd-Pleaser. Es ist alles dabei gewesen und es ist sehr vieles gut gelaufen. Das 2023 ist eigentlich wirklich ein Jahr, wo man sich nehmen kann und sagen, hey, an das muss man sich orientieren, wenn man weitermachen in der Kinobranche. Das muss ein Beispiel sein. Und ja, das 2024 hinkt dem im Moment ein bisschen hinterher, aber nicht sehr wahrscheinlich nicht, weil sich unser Verhalten verändert hat, sondern weil die Qualität der Filme bis jetzt einfach noch nicht gleich gut ist.
Oder dass einfach ja, der Geschmack irgendwie offenbar nicht getroffen hat. Weil eben,
ja.
Furiosa klingt nach einem geilen Film. Aber ja, du, mal schauen, was denn das Kinderjahr noch bereithält. Eben, wie gesagt, ich suche immer noch Leute, die schauen können. Und ich habe gesehen, meine Kollegen sind dann eben auch immer noch nicht schauen. Dann kann ich sie doch vielleicht noch ins Kino locken. Aber ich würde sagen, wir gehen doch mal eins weiter und zu PlayStation. Die haben nämlich wieder mal ein paar Sachen verraten, ein paar Zahlen und dort ja, sind ein paar interessante Sachen drin gewesen, auch wie ihre Zukunft wird aussehen, oder, Tommy?
Genau, es hat eine kleine so Investorenkonferenz gegeben vor der heutigen State-of-Play-Präsentation, wo neue Games gezeigt werden, heute Mitternacht. Und an dieser Investorenkonferenz hat es ein paar interessante Sachen gehabt, die ich damit gebracht habe. Wir haben ja im letzten Podcast immer wieder darüber geredet, oder das Konsolen-Business, das schwierig ist, dass Konsolenhersteller und Game-Entwickler vor grossen Herausforderungen stehen, weil Games werden immer teurer, verkaufen sich vielleicht nicht so oft, wie man das gerne würde, oder man wächst nicht so schnell, wie man das gerne würde. Aber jetzt mit den Zahlen, die PlayStation da gezeigt hat, muss man eigentlich sagen, denen sollte es doch eigentlich ziemlich gut gehen. Weil sie gesagt haben, die PlayStation 5-Generation, die jetzt am Laufen ist, also die seit 2020, sei die profitabelste PlayStation-Generation von allen Zeiten.
Oh, okay.
Genau. Sie haben, also im Vergleich, wenn man den gleichen Zeitraum anschaut, oder? Sie haben bis jetzt einen Umsatz gemacht von 106 Milliarden Dollar. Im Vergleich mit der PlayStation 4-Generation haben sie insgesamt 107 Milliarden Umsatz gemacht. Das heisst, es ist jetzt schon fast profitabler als die ganze PS4-Generation zusammen. Aber man muss sagen, zu dieser Generation, ja, für ich sage, da gehört alles dazu jetzt, also seit 2020. Da gehören auch noch PlayStation 4 Sales dazu, da gehören PlayStation Portal dazu, Games und die ganzen Sachen. Also es ist so ein bisschen breit gefasst, was eine Generation ist, weil die PS4 auch noch mitgenommen wird. Aber wenn man es so sieht, die letzten 4 Jahre sind die profitabelsten gewesen. Verkaufte Konsolen sind bis jetzt etwa 59 Millionen vor PlayStation 5. Und ich glaube, Luca, du hast es vorhin nicht mitbekommen, als wir es im Voraus besprochen haben, darum frage ich mal dich. PlayStation hat insgesamt etwa 100 Millionen aktive Konsolen auf der Welt. Was denkst du, wie viel davon sind PlayStation 5 und wie viel sind PlayStation 4 Konsolen?
Also hast du jetzt gerade gesagt, 59 Millionen PS5-Konsolen hat man verkauft.
Verkauft, ja genau. Aber das heisst nicht, dass aktiv.
Das ist Mathe, zu einfach.
Ja, genau. Es ist verkaufte aktiv. Ich weiß nicht, was die genaue Definition ist. Wahrscheinlich so wie irgendetwas, mindestens einmal pro Monat online oder so irgendetwas. Ich weiß es nicht. So plus minus.
Ich sage jetzt mal, okay, ich sage 50-50 Verhältnis plus minus.
Ja, das stimmt ungefähr.
Aber das ist Wahnsinn.
Ja.
Also,
es ist Wahnsinn, ja, wenn du überlegst, wie alt ist die PS4? Also,
PS4, wann ist die? 2013 rausgekommen?
Also, 13 oder 14, glaube ich.
14, so irgendetwas. Genau, 49 Millionen PS4 aktiv und 49 Millionen PS5 aktiv. Und das ist schon krass, oder? Wir sind 4 Jahre in dieser Konsolengeneration drin und die Hälfte der PlayStation-Spieler spielt immer noch mit einer 12 Jahre alte Konsole mit einer 11 Jahre alten Konsole.
Als Game Developer muss dir das wahrscheinlich auch bewusst sein, dass du musst ein Game entwickeln, wo ja irgendwie auch noch auf der PS4 muss laufen und gut aussehen, wenn du noch so derart also wenn die Hälfte von deinen PS-Kunden noch PS4 ist, dann kannst du die ja nicht ignorieren einfach.
Genau, und darum das neue Call of Duty, wo im November rauskommt, das wird auch auf PS4 rauskommen. die können den riesen Kuchen, der dort noch aktiv ist, können die nicht, oder es wäre blöd, den zu ignorieren, oder? Ja. Ich meine, klar, PS5-Owner, die wünschen sich das langsam, aber sicher, komm, jetzt könnte mal jedes Game exklusiv für die neue Konsolengeneration rauskommen, bessere Grafik, mehr Performance, bla, bla, bla. Aber auch, wenn du so viele Leute dort hast, die immer noch aktiv am Spielen sind und viel Geld ausgeben, wieso solltest du das dort mitbringen?
Ja, und vor allem, wir haben ja schon darüber geredet, dass es einfach, wie viele Millionen das es gibt, wo die PlayStation nur fürs Call of Duty brauchen. Genau. Die spielen nur das. Und ich meine,
ja, ist das eine relevante Menge dazu?
Ey, ja, von riesig.
Okay.
Gibt wirklich, genau, in dem Gerichtsfall zwischen Apple und Epic ist das eben rausgekommen. Wirklich viele Zahlen zu Call of Duty und ey, Millionen von Spielern wirklich haben einfach PlayStation nur für Call of Duty. Spielen einzig das Spiel. Und dann gibt es auch noch eine relativ grosse Zahl, wo einfach irgendwie, glaube Call of Duty und vielleicht noch etwas anderes spielt oder so.
Fortnite und FIFA und so Zeug, so halt einfach die Live-Service-Games.
So krass.
Und das ist auch spannend, der Umsatz. Das Umsatzwachstum hat mit dem zu tun gehabt, dass mehr Geld in Games ist ausgegeben worden, aber es sind tatsächlich weniger Full-Price-Games gekauft worden als in der PS4-Generation. Das heisst, die Leute kaufen immer weniger so die grossen, teuren 80, 70 yeah, Franken Singleplayer-Games, sondern geben halt einfach ihr Geld und ihre Zeit bei so Sachen aus, die halt laufend updated werden. Und eben, wenn du zufrieden bist auf der PS4 mit dem und laufend neue Updates bekommst, neue Inhalte bekommst, wieso solltest du wechseln? Ist ja alles viel teurer auf der PS5. Genau, und nachher hat der Herman Hulst, der neuer Co-Präsident ist von PlayStation, hat auch noch etwas gesagt zu PC-Releases, weil da munkelt man ja, dass PlayStation früher oder später ähnlich wie das Xbox schon seit Jahren macht, ihre PlayStation-exklusiven Games gleichzeitig auf PC wird veröffentlichen. Und der Herman Hulst hat aber jetzt nochmal gesagt, das wird nicht passieren. Wir werden Live-Service-Games werden wir gleichzeitig veröffentlichen auf PC und PlayStation. Also zum Beispiel so etwas wie Helldivers, weil dort macht es Sinn. Dort, wo möglichst viele Leute können spielen können. Je mehr Leute es spielen, desto lustiger ist das Spiel für die Leute, die es spielen. Darum, Live-Service-Sachen, Multiplayer-Sachen werden gleichzeitig veröffentlicht. Aber bei den Singleplayer-Sachen, haben sie gesagt, gehen sie weiterhin strategisch vor. Und sie wollen weiterhin Singleplayer-Spiele, die grossen Tentpole-Spiele, wie er es genannt hat, zuerst auf der PS5 veröffentlichen und in einem grossen Abstand näher auf PC. Und ihre Strategie ist damit, dass sie die Leute animieren wollen, ins PlayStation-Ökosystem zu kommen. Weil wenn man Ghost of Tsushima jetzt geil findet, wo im Mai auf PC ist rausgekommen, nach 3 Jahren, dann wird man vielleicht Lust haben, Ghost of Tsushima 2 zu spielen, wo vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr für PS5 wird rauskommen.
Ich habe das Gefühl, die starke PlayStation 4 Zahlen beweisen eigentlich gerade das Gegenteil. Weil es gibt ja schon PlayStation 5 exklusive und nicht einmal mit dem bringst du bestehende PlayStation User dazu zu wechseln. Und dann habe ich das Gefühl, Leute, die einen PC haben und die Gamer Tags noch zusätzlich zu kaufen, ich weiß auch nicht. Es scheint mir so das typische Abwarten zu sein. Man will sich einfach noch nicht voll committen. Man ist lieber noch so ein bisschen vorsichtig und eben, vielleicht ist man auch ein bisschen irgendwie abgeschreckt von Xbox, wo es halt so ein bisschen dort wirkt es wie so ein Ausverkauf, oder man alles kannst du überall haben und das schwächt die Marke. Und PlayStation findet vielleicht, ja, scheiße. Vielleicht ist das okay für uns, jetzt noch ein bisschen zu warten, aber obwohl ich den Eindruck habe, dass die Zahlen und die Verkäufe von diesen PC-Games tatsächlich wirklich gezeigt haben, dass sie sich nicht würden kannibalisieren und dass sie sich vom Marketing würden profitieren, wenn das gleichzeitig...
Dass mehr Leute über das Game reden, ja, genau, und dann auch mehr Sales auf der PS5 hast.
Aber hey, ich habe das Gefühl, über kurz oder lang wird es passieren. Vielleicht geht es jetzt halt noch 2 Jahre länger, aber hey...
Vielleicht mit der nächsten Konsolengeneration.
Voll. Ja gut, we'll see, wie das rauskommt. Ja, dann haben wir doch noch ein drittes Thema, und zwar genau 10 Jahre Mario Kart 8. Genau, wie alt ist denn, das muss ich auch kurz überlegen, das Mario Kart generell müsste etwa Super Nintendo etwa 35 Jahre auf dem Buckel haben.
Warte schnell,
Super Nintendo. Nein,
wir haben alle nur eine Hand frei, weil wir es
Super Nintendo. Super Nintendo ist im 1992 rausgekommen. Das heisst,
93 ist, glaube ich, Super Mario. Habe ich jetzt im Kopf.
1992 also ist Zeit. Super Mario Kart, ja, genau. Ja.
92?
92 und 93 in Europa.
Ah, eben, ja, 93. Krass. Ja. Ja, das.
Aber gleich auch schon über 30.
Also. Ja.
Also, wait a minute. Das heisst, Mario Kart 8, wo es schon seit 10 Jahren gibt, das ist fast ein Drittel von der Geschichte von Mario Kart. Das ist 8.
Das ist absurd.
So kann man so formulieren. Ja.
Und vor allem, wenn man bedenkt, dass die von denen, sind es 8 Games? Oder zählt Double Dash irgendwie noch separat?
Warte, ich kann es dir sagen, wie viel das sind. Ich habe das als Umfrage in meinem Artikel, wenn ich's drin. Es sind.
Man darf ja nicht vergessen. Für den Super.
Double Dash zählt für doppelt.
Für den Super Nintendo hat es ja nur eins gegeben.
Ja, 10 Games. 10.
Ja. Super Nintendo hat es nur eins gegeben. Nintendo 64 hat es auch nur ein Card Game gegeben. Und für Switch.
Auch nur eins. Das ist der Witz. Für Switch hat es eigentlich gar keins gegeben.
Ja, genau. Und das heisst, es ist alles eigentlich. Was war noch gesehen? GameCube.
Game Boy Advance, GameCube, DS. 3DS, das Mobile Game und genau. Home Circuit, wenn man das so zählt. Das ist das Real Life Mario Kart.
Aha, aber wenn wir jetzt. Das ist noch, ich finde es noch schwierig, von Mainline reden. Weil irgendwie die,
Mainline, dann würde ich Mobile und das Real Life Dings abziehen, dann sind es wirklich 8.
Aber gerade, also so zählen sie es dem Fall. Okay, so zählen sie es. Also 3, jetzt weiß ich gar nicht, sind es 3 auf Handheld und 5 auf
Handheld 100. Ist Mario Kart Super Circuit auf dem Game Boy Advance, das ist 2001 rausgekommen, Mario Kart DS 2005 und Mario Kart 7 auf dem 3DS 2011.
Ja, 3 auf dem Ding und 5 auf Konsole.
Genau.
Ja, okay, ja, auf jeder, außer auf der Switch. Ja, okay. Ja, ja und NES natürlich. Ja, krass, ey, 10 Jahre. Das ist Hurenstrau, wie sie das ausgeschlachtet haben. Ey.
Mega.
Oh.
Aber es ist ja auf der Wii U rausgekommen. Das darf man nicht vergessen, auf einer Konsole, die so gescheitert ist, dass Nintendo nach 2,5 Jahren nach dem Launch vor der Konsole ist schon angekündigt, dass sie eine neue Konsole werden machen, weil niemand die Wii U wollte kaufen. Dort ist das Game rausgekommen. Und dass es jetzt 10 Jahre lang überlebt hat, hätte ja auch niemand gedacht, dann zum Launch.
Ja. Vor allem Zahlen sind auch noch gut, oder? Immer noch eigentlich.
Ja, ja, genau. Also es verkauft sich Monat für Monat millionenfach.
Das ist in der Schweiz im Fall auf der Top 10 immer.
Ja.
In der Retail-Sales zumindest.
Aber wait a minute, ist es nicht auf der... Welches ist Nintendo Wii gewesen? Das ist auch schon das mit diesen Controller gewesen.
Ja, das ist Wii, aber nicht Wii U.
Aber das 8 ist doch auch auf der Wii... Ist das nicht auf der Wii rausgekommen? Mit dem
das ist Double Dash.
Double Dash ist GameCube.
Ah, ja, nein, ich meine, das Lenkrad, das du in der Luft hast, wo
ja,
du den Wii-Controller
Wii.
Einsteckst.
Ja, das ist Wii.
Und dem ist doch Mario Kart rausgekommen.
Ja, genau, das ist Mario Kart.
Jetzt. Mario Kart Wii hat das geheissen.
Natürlich.
Und Mario Kart 8 ist 2013 auf der, sag ich jetzt eben, 2014.
Sorry.
2014 auf der Wii rausgekommen, genau. Ja.
Genau, Luca, du meinst Wii und dann ist eben die Wii U ist jetzige Mario Kart rausgekommen. Die Konsole, wo selbst mich haben Leute gefragt haben, das ist eine andere Konsole gewesen.
Genau, das ist das Problem gewesen. Niemand checkt, dass es eine neue Konsole ist. Ja?
Siehst du, Luca?
Der Luca ist immer noch verwirrt. 10 Jahre später.
Scheiße, das Wii U ist das mit dem... Okay.
Mit dem Second Screen, mit dem Tablet-Controller. Das ist wie
Wii U. Ja, das schon.
Genau.
Der Luca hat es bis heute erfolgreich verdrängt.
Scheiße, in meinem Kopf ist das eine Konsole.
Ja, weil in vielen Köpfen ist es immer noch eine Konsole. Ja.
Okay,
und man muss sich vorstellen, dass das Spiel ist auch zu der Zeit rausgekommen. Es ist eigentlich nichts auf dieser Wii U rausgekommen. Nintendo hat es irgendwie nicht hergebracht, irgendwelche krassen neuen, coolen Games zu bringen. Ich meine, sogar das neue 3D-Mario, das sie dann gebracht haben, das war das 3D, das Mario World, das so ein bisschen aussieht wie der Teil auf dem 3DS. Das ist nicht wirklich das 3D Mario, weil es von hinten Kamera.
Das ist zwei Haupte.
Ja, von oben genau, so ein bisschen isometrisch und so. Das ist halt nicht, oder ist nicht das, wofür du eine Nintendo-Konsole kaufst. Nicht so wie Super Mario Odyssey, wo dann auf der Switch rausgekommen ist. Das ist der Kaufgrund gewesen, oder? Es hat kein Game gekauft, der Wii U.
Zombie U, vergiss nicht Zombie U.
Zombie U von Ubisoft, ja, genau. Jenste Dritthersteller haben schon angekündigt, dass sie keine Games mehr werden veröffentlichen für die Wii U. Und Mario Kart 8 war so wirklich das einzige Must-Have, das auf dieser Konsole war, wo die Leute so ein bisschen gehypt hat mit diesen Trailern, die sie gezeigt haben. Und das war so wirklich der einzige Lichtblick, den Nintendo-Fans hatten. Und zweieinhalb Jahre nach Launch kündigten sie dann schon, hey, wir arbeiten an der nächsten Konsole. Und kurz nachdem sie das angekündigt haben, haben sie dann so ein bisschen die Updates eingestellt. Auf der Wii U hat es so zwei DLC-Packs gegeben, wo neue Charaktere sind gekommen, neue Courses und so. Aber gleich relativ insgesamt wenig Updates. Und dann hat man das sterben auf der Wii U. Und dann kurz nach Launch vor der Switch ist es dann wieder veröffentlicht worden als Deluxe-Version. Und die Deluxe-Version hat alle DLCs gehabt, die Wii U-Version hatte. Hat auch einen echten Battle-Modus gehabt. Hat er den gespielt, damals früher? Battle?
Ja, natürlich.
Ja, zu Nintendo 64-Zeiten.
Ja. Das zum Zusammenspielen viel lustiger gewesen als Trennen, ja. Haben wir schon.
Und aber die Wii U-Version von Mario Kart 8 ist ohne den Battle-Modus gelauncht, beziehungsweise der Battle-Modus war auf den normalen Strecken gewesen. Wie absurd ist das? Weißt du?
Ja.
Funktioniert doch nicht. Nee. Es muss doch eine Arena sein. Es geht, du kannst nicht auf normalen Strecken einen Battle-Modus spielen. Und da hat man eben auch gemunkelt, dass Nintendo Mario Kart 8 früher hätte rausgeben müssen auf der Wii U, weil halt nichts anderes ist gekommen. Und darum hat man auch den Battle-Modus gestrichen dann. Aber auf der Switch ist er nachgeholt worden. Und extrem erfolgreich war auf der Switch. Und die Switch selber ja auch extrem erfolgreich war von Anfang an. Aber trotzdem hat es auf der Switch eine Zeit lang keine grösseren Updates gehabt. Es hat, mögt ihr euch erinnern an Nintendo Labo?
Ja, natürlich. Ganz viel.
Seht ihr das etwas?
Kartonspielzeug.
Ja, genau.
Wirklich?
Genau.
Okay.
Noch nie gesehen?
Nope.
Ein Karton-Bastelset für die Switch, wo Nintendo mal rausgegeben hat. Da hat es ein Update gegeben für Mario Kart 8. Wo du so einen Bike-Controller können basteln, oder? Aus dem Karton hast du deine Switch in den Bike-Controller rein tun und so nachher fahren. Das war so das grösste Update, das es gegeben
hat. Aber das hat funktioniert, also.
Ja.
Okay, klar. Es ist lustig gewesen. Genau, es ist erstens lustig gewesen zum Zusammenbasteln. Und das ist so Angelrouten, Kameras, Klavier und so. Ich habe das mega geil gefunden, mega innovativ und ich habe nicht gewusst, dass das ein absolut alter Hut war. Ich habe das nachher von Vätern gehört und so, dass das so Spielzeug geht schon lange gegeben.
Ach so, also jetzt unabhängig von.
Ja, genau, das ist ja etwas, das ist mega lang populär gewesen.
Okay.
Und darum, die haben eben gefunden, ja, für sie ist es eben, für Kinder ist es dort nicht mehr so interessant gewesen. Und ich weiss nicht, ob das tatsächlich mit dem Grund ist, warum es sich auch vielleicht bei Nintendo gar nicht durchgesetzt hat, weil es. Das weiss ich nicht. Aber es ist ja kein, ich habe nicht das Gefühl, es war ein Flop gewesen, weil es ist gut angekommen, aber ja, es ist auch nicht weitergezogen worden. Genau. Vermutlich einfach ist es nicht ein riesen Erfolg gewesen.
Ja, genau. Ich glaube, es ist einfach ausprobiert, es ist cool gewesen.
Hast du gut keine Sorgen, Karton?
Ja, genau. Für die meisten Leute ist das Update natürlich nicht so spannend gewesen. Ja, ja. Für, fünf Jahre hat es gedauert vom Release von Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch. Und nachher plötzlich aus dem Nichts hat Nintendo angekündigt, hey, wir machen 48 neue Strecken für das Spiel. Und die Leute haben schon gehofft, hey, vielleicht gibt es jetzt ein neues Mario Kart auf der Switch noch. Das 5 ist jetzt schon 5 Jahre her. Umgekehrt, das 8 ist jetzt schon 5 Jahre her. Vielleicht gibt es jetzt Mario Kart 9 auf der Switch. Und dann kommt Nintendo und sagt, nein, 48 Strecken. und die sind über 1,5 Jahre nachher veröffentlicht worden. Die letzte Welle ist im November 23 veröffentlicht worden. Und mit dem ist es echt so ein bisschen zum ultimativen Mario Kart geworden. Ist echt so, alles ist dabei. 96 Strecken, insgesamt so viele Charaktere wie in keinem anderen Mario Kart. Dazu muss man sagen, die 48 neuen Strecken, die dazu sind, die sind alle portiert aus dem Mario Kart Tour, heisst, oder? Die Mobile-Version. Ja. Sie sind grafisch nicht ganz so auf dem Niveau, wie es die Originalstrecken sind, aber trotzdem 96 Strecken in jedem Mario Kart. Das ist krass.
Also dort,
so richtig sie haben Cash
gut, ja genau, sie haben gut, dort haben sie gut abkassiert. Aber das ist wirklich einfach, ey, wenn du so einen Markt hast, die Leute wollen das einfach und das können sie sich dort einfach gut erlauben.
Ja, ich meine, ich besitze es auch, gell?
Ja. Also ist wirklich, aber ich finde auch, die Portierungen sind, die meisten davon sind erstaunlich gut rausgekommen. Ich habe zuerst ein bisschen befürchtet, vor allem von den ersten Trailern, haben die grafischen Teils wirklich recht dürftig ausgesehen. Ich dachte, ja, nein, das ist jetzt wirklich nur ein billiger Cash-Grab. Ich habe natürlich dann gleich das Booster-Abo gekauft. Und muss sagen, die meisten Strecken finde ich dann...
Sie sind ja besser geworden mit der Zeit, habe ich das Gefühl. Sie haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben.
Und sie haben, glaube ich, überall in jedem Cup, oder? Es sind immer vier Strecken. Und ich glaube, sie haben in jedem oder jedem zweiten Cup doch nochmal eine ganz, ganz neue Strecke gemacht. Und zwischendurch hat es auch ein paar Portierungen von anderen, nicht nur von Mario Kart Tour, auch von
3DS und so. Ja. Und so
3DS. Ja, genau. Aber eben auch da die Portierungen von den alten Spielen oder von den alten Strecken basieren auf dem Streckenmodell von Tour. Darum
sind alle halt so.
Genau. Ah, okay. Das war so ein bisschen das Problem gewesen.
Ja, aber eben ich, es ist genau, jetzt haben sie, also den haben sie jetzt wirklich ausgeschlachtet ohne Ende und irgendwann wird da sie ein neues bringen.
Ja, zum Launch von nächster Switch, das wird explodieren, wenn die nächste Switch mit einer neuen Mario Kart launcht, das wird hoch ab.
Hey, eben, das habe ich ja auch, ich habe das ja auch gesagt, ich glaube, da kommt das Mario Kart und das Mario und das wäre dann schon der verdammte hure Double Punch.
Ja.
Und ich meine, aber man weiss es nicht, weil wie immer gehört man bei Nintendo sehr selten so Leaks,
ja.
Aber die Wahrscheinlichkeit, also ich meine, die können nicht das 8.0 portieren
auf
die verdammte zweite Switch. Das wäre der Reist und es wäre auch schwach.
Ja, nein, ich glaube, das können sie nicht machen. Ich glaube, irgendwann ist es auch gut, aber es hat sich so viel Mal verkauft, das 8. Irgendwann hat es dann jeden zwei oder drei Mal. Es ist,
also es wird es geben auf der Switch 2. Da glaube ich schon.
Ich glaube nicht, also nicht, weil es abwärtskompatibel wird sein, Switch 2. Ich glaube nicht.
Ach so, ja, so meine ich es.
Ja, ja.
So meine ich es. Du wirst können spielen.
Ja, das schon, ja, ja, ja. Aber es ist nicht noch ein Switch-Port wird geben. Switch 2-Port wird geben. Also, ja, genau. Noch ein paar Rekorde, die das Spiel gebrochen hat, die noch spannend sind. Das Mario Kart 8 Deluxe ist mit Abstand erfolgreichste Switch-Spiel. 62 Millionen fast haben sie verkauft. Das ist wirklich extrem viel. Switch insgesamt hat sich 141 Millionen Mal verkauft.
Schon krass. Was ist das zweite erfolgreichste Spiel auf der Switch?
Was würdest du sagen?
Odyssey. Also das neue
Mario Odyssey. Mario Odyssey.
Das ist nicht in der Top 3.
Was hat man da noch?
Zelda.
Nein, auch knapp nicht in der Top 3.
Super Smash Bros. Vielleicht, wenn ich also sogar
auf dem dritten Platz, ja. Mit 34,22 Millionen. Also ein riesen Abstand.
Wii Sport gibt es auch noch, aber das ist glaube ich nicht so erfolgreich.
Nein, das war nicht erfolgreich gewesen. Also ja, nicht erfolgreich. Millionen Mal verkauft, aber nicht.
Animal Crossing
tatsächlich.
Animal Crossing.
45 Millionen, ja. Das war das Pandemiespiel gewesen. Das willst du das einfach mal nicht vergessen.
Ja. Da hätte man können spazieren.
Und Podcast.
Auf der Wii U, wo Mario Kart ist rausgekommen, ist so mit Abstand das erfolgreichste Spiel gewesen, mit 8,4 Millionen verkauften Einheiten. Dazu muss man sagen, die Wii U hat sich nur 13,5 Millionen Mal verkauft.
Das ist ein Riesen. Wenn du das vergleichst mit der Switch, ey, das zeigt schon, wie krass die gefloppt ist.
Ja. Ja, das habe ich auch irgendwo gesehen. Die Switch-Ära von Nintendo ist irgendwie 3 oder 4 Mal so profitabel gewesen, wie die ganze Firmengeschichte von Nintendo bei der Konsole bis zu dem Zeitpunkt.
Das ist ja absurd. Vor allem, wenn du dir überlegst, wie viele Leute Nintendo 64 hatten.
Etwa 30 Millionen.
Das sehe und glaube ich auch, aber wenn ich an meine Jugend denke, so alle, jeder Mensch, den ich kenne in meinem Alter, hat Nintendo 64.
Ja, jeder, du hast halt ein Kind einfach kennt, oder?
Ja, gut. Genau.
Aber ja, das ist Wahnsinn, die Unterschiede. Ja, also ich bin gespannt, was bei einem Neuni, weil es ist schon so, dass ich kann dir nicht sagen, was kommt denn dort rein? Also weißt du, irgendwie, ich erwarte ehrlich gesagt gar nicht.
Also sie können sich nicht mit 96 Strecken starten.
Das ist schon mal ein Streckenport.
Nein, aber ich meine auch, meistens hat es irgendein Gimmick, oder? Ein bisschen, dass du den Wand und so fahren kannst, so die Anti-Gravitation.
Das ist halt schon ein sensationelles, geiles
Gimmick. Ich finde, das kann man schon fast nicht toppen, irgendwie. Was willst du da noch mehr bringen? Das ist echt
aber schon das kannst du auch nicht mehr weglassen, irgendwie.
Nein, das muss drin sein, ja.
Eben, was machst du sonst? Weißt du, irgendwie mehr Flügen?
Ja, Flügen vielleicht, denke,
ja. Mehr Fluggeräte.
Ja. So.
Und mehr Nicht-Mario-Charaktere, glaube ich, werden auch kommen. Es hat man bei Mario Kart 8.
Jetzt so Animal Crossing-Dings.
Animal Crossing, The Link aus The Legend of Zelda und Splatoon-Charaktere sind jetzt schon drin. Und das war auch so ein kleines Novum bei Mario Kart 8. Das war vorher eigentlich nie so gewesen, oder sehr, sehr selten so gewesen, dass Charaktere außerhalb von Mario bei Mario Kart dürfen mitracen. Aber jetzt Gefühl, da haben sie noch viel Potenzial. Ich weiß nicht, ob es dann richtig, so richtig Super Smash Bros. Wird gehen, wo dann auch externe werden reinkommen, aber Ja, ja, können wir machen.
Das muss auch ran.
Ja. Aber ich hoffe schon, eben, ist, dass es auch Spieler ist, halt etwas Neues. Weil mein Charakter und Strecken, das ist wie so, das gehört für mich wieder zu. Das ist nicht so speziell. Du willst einfach gute Strecken haben. Aber es wäre halt schon cool, wenn sie noch irgendwie eben so irgendetwas Neues einbauen. Das ist ein paar coole neue Waffen oder eben halt irgendein so Element, das es vorher nicht gibt.
Ich könnte mir vorstellen, weißt, wenn sie Charakter nehmen aus anderen Spielen, dass sie denen ihre Skills irgendwie auch noch dort reinpacken. Weißt du, keine Kirby, der einsaugen kann. Weißt,
das wäre so geil.
Das wäre riesig. Oder auf Metroid, die Energy Balls, Samus da.
Es hat mal auf dem Super Nintendo ein Renngame gegeben, das ich sehr gut gefunden habe. Ich weiß nicht, wie es heisst. Dort hast du vielleicht 8 Figuren gehabt. Und die haben aber alle so Spezialfähigkeiten gehabt, die dann wirklich einzigartig waren. Der eine ist wie so ein gleichzeitig ein Flugzeug war. Und der, sein Spezialding ist halt, dass er kurz fliegen konnte, dann konnte er andere überholen. Der eine war so ein Sargwagen, so ein bisschen Adams Family-mässig, wo ihn, glaube ich, rumballern konnte. Und das ist mega geil. Alle sind mega einzigartig gewesen. Und haben wirklich so einzigartige Spezialfähigkeiten gehabt. Das hat Huren gefackt. Ja, das würde dann ein bisschen passen, okay, das Ding. Ja, du, wir sind gespannt, eben, wenn es dann, voraussichtlich im März 2025 rauskommt, die Switch. Das ist dort zumindest die Vermutung. Und ja, mit einem Mario Kart Sven Burner. Jo, dann würde ich sagen, dann gehen wir eins weiter in unseren Big Screen. Play the Five Towns.
Film und Serien auf dem Big Screen.
Der Luca und ich, wir haben Godzilla Minus One gesehen. Der neueste Godzilla-Film. Der wievielte ist es? Trivia, Luca?
Der 38.
Ich weiß es auch nicht, aber.
Du hast gemeint, du verwünschst mich.
Ich habe Pokal im Kopf, du weißt es. Aber vermutlich kommt das hin. Jede Menge, genau. Und eben der hat den Oscar bekommen für die besten Spezialeffekte, gell?
Genau. Was unglaublich ist. Also Godzilla Minus One, man muss sich vorstellen. Ja, der 38, das ist mit den amerikanischen Remakes und so inklusive. Also wenn man wirklich nur die japanische Version anschaut, sind es aber immer noch 33 Godzilla-Filme. Und Godzilla hat eine riesen Wandlung gemacht. Der erste ist 1954 rausgekommen und ist so wirklich ein bisschen die erste filmische Aufarbeitung oder cineastische Aufarbeitung von Japan gewesen, von den Atombomben. Und von der Atombombenabwehr von den USA. Oder? Der Godzilla ist ja so eine prähistorische Echse sozusagen, die mutiert ist durch Atombombenversuche in japanischen Gewässern von den Amerikanern. Und ja, der Godzilla quasi wie ein Atombombe, er wütet durch die Städte, lässt nichts, macht alles im Erdboden gleich, hat einen atomaren Atem, überall wo er durchgeht, ist alles atomar, radioaktiv verseucht, oder? Also es ist eigentlich sehr, sehr eine tragische Figur, könnte man schon fast sagen. Also sehr eine düstere Auseinandersetzung mit dem, was wir halt so im Kopf haben als Kaiju und Monster-Movie. Und es ist auch unter anderem auch weg Godzilla, ein bisschen das, was wir im Kopf haben, weil so ernst Godzilla 1954 angefangen hat, wirklich als das Grauen von den Menschen dort. In diesen 33 Filmen ist es teilweise wirklich absurd und trashig geworden. Und der Godzilla ist immer mehr zu einer guten Figur geworden, quasi schon fast zu einer missverstandenen Figur, zum Retter von der Menschheit, wo die Menschheit vor andere, noch bösere Monster rettet. Er hat sogar ein Kind gehabt. Also, das
ist so ein Trash gewesen.
Es ist wirklich, also ich glaube, viele von uns, wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, ist für uns der Godzilla eigentlich mega so, wow, geil, sieh Godzilla und so. Das ist eigentlich eine mega gute Figur, oder? Und der hat einmal auch gekämpft und Judo gemacht und keine Ahnung was.
In den Gummianzügen, wo sie die Schauspieler reingesteckt haben, ist legendär gewesen.
Absolut legendär, oder? Und Godzilla Minus One ist, ich wüsste jetzt, kann man das als Remake, wahrscheinlich kann man das wirklich ein bisschen als ein Reboot bezeichnen. Es ist ja wirklich
munkelt, mega. Die einen munkeln eben irgendwie, dass es zeitlich vor dem ersten spielt. Es gibt da irgendwie so gewisse Hinweise und so, aber eben, ich meine, das ist wieder so Internettheorie.
Ja, eben, ja, also wenn man der erste hat ja 1954 rausgekommen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ob der auch im Jahr 1954 spielt, ich nehme es mal an. Und der Godzilla Minus One, der fängt ja 1945 an und spielt dann im Großteil 1947. Also, Timeline her können wir schon sagen. Aber ich interpretiere den schon eher als Remake, wo einfach ein bisschen Reset macht und sagt, okay, wir haben die Trashige, jetzt lassen wir das mal hinter uns und wir besinnen uns wieder wirklich auf den Ursprung, den Gedanken, was ist eigentlich Godzilla früher wirklich gewesen für die Leute oder was ist die Idee dahinter gewesen. Und in Godzilla Minus One ist er auch wirklich einfach eine verdammte, gefürchtige Bedrohung, wo absolut kein Mitleid mit ihm hat. Also das Schema ist denkbar einfach, es ist immer noch das Gleiche, es ist der Godzilla kommt aus dem Nichts, aus der Tiefe vom Wasser kommt er, läuft durch die Stadt, macht alles kaputt und die Menschen müssen irgendwie ihn aufhalten. Und der Unterschied für mich jetzt, zum Beispiel, wenn man es gerade mit dem amerikanischen Godzilla-Film oder überhaupt einfach, ja doch, ich würde es eigentlich schon gerne mit dem amerikanischen Godzilla-Film vergleichen, weil die sind trashig und es geht definitiv einfach um Monster gekloppen und das ist auch okay. Aber die Menschenfiguren dazwischen, die stören. Die haben mich noch bis jetzt in jedem Godzilla von denen, also der erste, wann ist der erste rausgekommen? Auch 2014, 15 umeinander dort. Und jetzt der letzte ist der Godzilla, nicht Godzilla vs. King Kong gewesen, sondern die haben jetzt ja zusammen Team-Up gegen nochmal etwas Größerem. Und in jedem Film nerven die Menschen einfach nur, weil die sind einfach da, um irgendwie Plot, weißt, um irgendwie erklären, was gerade passiert, was gerade ist. Aber eigentlich interessiert es mich null. Da wird noch ein bisschen Drama für die aufgebaut und so. Und das ist eigentlich völlig egal. Und bei Godzilla Minus One ist es ganz anders, finde ich. Also, du hast die Figur vom, wie heisst der, Koichi Shikishima, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist 1945, er ist ein Kamikaze-Pilot, der sich aber quasi wie unter dem Vorwand, dass sein Flugzeug kaputt ist, auf einer Insel quasi, so da hat ja mein Flugzeug muss repariert werden, weil er eigentlich nicht hat wollen, sinnlosen Tod sterben. Und in dieser Zeit ist genau dann kommt der Godzilla zum ersten Mal und durch seine Feigheit rettet er sich selber in dieser Situation und seine ganze Kompanie kommt um und das ist halt für ihn dann wie eine Schande, dass er jetzt damit lebt. Er ist eigentlich Kamikaze, als Kamikaze-Pilot ist sein Job ehrenvoll zu sterben, im Dienst vom Vaterland. Und das hat er jetzt nicht gemacht. Stattdessen ist er da der feige Sich, der überlebt. Und irgendwie für ihn ist der Krieg immer noch nicht vorbei. Es läuft, er ist immer noch gestört von dem. Und gleichzeitig kommt jetzt da der Godzilla. Und die Figuren, die da bei Minus One kommen, mit denen habe ich eigentlich wirklich sehr viel besser können mitleiden oder das Ganze aus ihrer Perspektive sehen. Es ist wirklich verdammt gefürchtig, wenn der Godzilla auftaucht. Es ist, oder? Also viel.
Ja, sie sind auch. Also an dem Film ist wirklich anders, wie du sagst, die Figuren sind eine wichtige Rolle. Also die sind, es ist schwierig zu sagen, dass sie nicht die Hauptfiguren sind, dass der Godzilla nicht die Hauptfigur ist. Irgendwie ist natürlich immer die Hauptfigur. Aber da hast du tatsächlich das Gefühl, die Figur eben, allem voran er, sie sind dann auch wirklich in dieser Nachkriegszeit, oder? Die Atombombe ist runtergefallen und sie sind in so einer komplett zerstörten Stadt, wo man halt einfach versucht, wieder zu leben. Er lernt dann irgendeine kennen, wo irgendwie von jemand anderem wirklich einfach noch das Baby bekommen hat, der die von der gestorben ist.
Handdruck bekommen hat, genau.
Ja. Und sie landet dann halt irgendwie zusammen, weil da hat man halt einfach, wie es halt passt hat, und dann geht er irgendwie arbeiten. Und das ist wirklich so eine menschliche Geschichte. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist tatsächlich die Schauspielerei. Und der Simon hat dann gefunden, ja, das ist halt so typisch japanische Schauspielerei. Obwohl ja. Ich finde, ich weiss nicht, ich kenne, also es gibt viele gute japanische Schauspieler, aber da war es so theatralisch gewesen. Und am meisten gestört hat mich das Kind, wenn es ein bisschen älter ist. Hey, das war so ein schlecht schauspielendes Kind gewesen. Ich meine, ja, logisch können nicht alle Kinder Schauspieler, aber das war so richtig nervig mies gewesen. Wenn das hätte schreien, dann hat es wirklich einfach so, und das ist nicht das Baby. Also hast du dann so, weiss ich nicht, wie alt das Kind ist, 8 oder so. Aber einfach, ey, also, hey, nein, hast du gerade wollen bretschen. Okay. Nein, einfach, das hat nur genervt. Das war einfach schlecht gewesen. Dann wirklich, mach es anders. Und genau er, am Anfang, ist sehr theatralisch. Aber nichtsdestotrotz, du kannst einfach sehr gut ihre Geschichte nachvollziehen, wie eben einen Job suchen, gehen Minen entschärfen. Weißt, gehen Sie wirklich mit so einem Holzboot, weil dann die magnetischen Minen nicht hinkommen können. Mhm. Und dann ballern sie die Minen runter. Und, ja, genau. Und dann irgendwann kommt dann natürlich wieder der Godzilla ins Spiel. Und dann versucht man dann halt den irgendwie zu besiegen auf, einfach wieder mal eine sehr originelle Art, nicht? Das hat man definitiv noch nie gesehen. Wir sagen jetzt auch nicht was. Das ist cool, ja.
Und das ist auch cool gemacht. Und ja, ich bin auf Simons Seite. Es ist so, es ist teilweise sehr melodramatisch. Aber das ist irgendwie ein bisschen so japanisches Kino, ich weiß auch nicht warum. Also, das ist schon so bei Seven Samurais und so. Also, das ist ein bisschen der Pathos und immer so die Ansprache und all das Zeug. Das hat es schon ein bisschen. Aber zwischendrin, also, das ist ja nicht alles. Zwischendrin ist es sehr eine menschlich verzählte Geschichte, finde ich, wo wirklich viel, viel Platz einnimmt im Film und dabei aber nicht deplatziert wirkt und nicht im Gegensatz zu den anderen Godzilla-Filmen von den Amis so wirkt alle, ja, ja, mache ich jetzt vorwärts, ich will sehen, wie die Erste kommt und alles kaputt macht. Aber wenn die kommt und alles kaputt macht, das sieht fantastisch aus. Da muss man wirklich auch ein riesiges Lob an der Special Effects Abteilung machen, wo ja der Oscar gewonnen hat. Und jetzt müsst ihr euch das mal geben, das müsst ihr euch wirklich auf der Zunge vergehen lassen. Ich habe geschaut bei Ant-Man and the Wasp Quantumania, wo ja nicht einmal so gute CGI hat. Aber so ein typisches Marvel-Vehikel. Hat 800, ein bisschen mehr als 800 Effektshots gehabt. Das heisst einfach Einstellungen, wo man etwas mit Computer hat müssen machen. Und es haben über 1000 VFX-Artisten, also CGI-Artisten, dran geschafft. Über 1000 Leute. Also wenn ihr im Kinosaal hockt und der Abspann läuft, ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, mittlerweile ist irgendwie 80% von den Namen sind eigentlich alle Special-Effects-Abteilungen.
Aber es sind auch alle, also so inklusive Freischaffende, die irgendwie mal irgendetwas Spezielles gemacht haben. Also,
einfach alle, die wirklich in das, an CGI mitgeschafft haben. Also, ja. Ja, klar. Aber es sind 1000.
Ja, das ist schon extrem viel. Ja.
Das ist Wahnsinn. Und jetzt, ich weiss nicht, ob ihr es wisst oder schon mal gehört habt, was denkt ihr, wie viel haben bei dem Godzilla, einfach nur zum Einteilen oder zum Einschätzen können. Bei dem Film sind es jetzt 600 Effektshots gewesen. Wir haben 800 bei Marvel mit 1000 Artisten, wir haben 600 bei Godzilla Minus One. Wie viele Leute haben dort geschafft?
Ja, hure wenig vermutlich.
100, zehnmal weniger.
Ja. Noch weniger?
20.
Nein, ein bisschen mehr. 35. 35 ja, Menschen. Und einer davon ist der Regisseur selber.
Krass. Hure geil.
Was ist Ihr Geheimnis?
Hey, gute Frage. Der Regisseur ist bekannt. Also er selber, der Regisseur, hat gesagt, er ist in der VFX-Branche auch einfach gross geworden. Und in Hollywood gibt es ein Beispiel mit dem Gareth Edwards, der Rogue One gemacht hat, der zuletzt den Creator gemacht hat, wo auch erstaunlich günstig war, ich glaube irgendwie 50, 60 Millionen gekostet hat, aber ausgesehen wie ein 200-Millionen-Film. Mhm. Und man merkt einfach, wenn Leute aus der Branche, aus dieser Branche kommen und dann zum Filmregisseur werden sie wissen offenbar hure verdammt gut, wie man effizient schafft, wie man Shots richtet, also wie man schon beim Dreh also so anbringt, dass nachher eben, dass man es sehr, sehr effizient nachher in der Post-Production.
Dass es nicht der Post musst fixen, sondern der Post kannst geil machen.
Ja, genau. Oder einfach, dass man auch weiss, was kann man erwarten, was kann man nicht erwarten. Da gibt es ja 100, eben, da gibt es ganz viele Geschichten, wie die VFX-Branche im Moment auspresst, wie eine Zitrone, wie Regisseure, die keine Ahnung haben, irgendwie Last-Minute-Changes machen wollen, wo sie das Gefühl haben, ja, das machst du doch schnell. Tu mal ein bisschen IT da, mach das. Und sie sagen, hey, da sind gerade irgendwie ein paar 10 Millionen, die du jetzt einfach schnell weg haben und ein paar 10 Millionen. Wir haben das Budget. Also, da gibt's ganz
das ist ein bisschen ähnlich wie parallel dazu der Regisseur von John Wick, der ja Stunt-Coordinator war. Oder? Der hat auch gewusst, was er macht. Und darum sieht die Filme entsprechend auch geil aus und sind nicht irgendwie tausendmal geschnitten während dem Kampf, sondern du hast eine geile Choreografie, die du hast, weil es ein Regisseur war, der weiss, was er macht bei diesen hohen Kampfszenen. Oder?
Absolut, absolut. Ist genau das. Oder? Die Leute aus, wenn du Spezialisten hast, die dann halt die Regie übernehmen, dann kannst du auch erwarten, in dieser Branche, wo sie sind, dass das wird gut klappen, weil die kennen sich einfach verdammt gut aus und wissen, wie man das dann macht. Ja,
falls es interessiert, ich habe im Remap Radio Podcast, ich glaube, es ist unter einem Paid Tier, musst du zahlen für die Folge. Aber dort haben sie mit dem Visual Effects Supervisor, aber von nicht dem Godzilla, sondern Monarch, Legacy of Monsters und auch noch anderen Sachen, also Fast and Furious und so, hat, wie heißt der? Sean Conrad. Und der erzählt eben dann auch über den neuen Godzilla und so und über die ganzen visuellen Effekte. Das ist mega interessant gewesen. Kann ich auch sagen. Ja. Aber ja, also Film, ist super geil. Also ich finde, die Effekte, also weißt du, so, du merkst ja, der ist ja offenbar so Spielberg-Fan, der Regisseur. Und dann die eine Szene, wo der Godzilla so unter dem Boot durchgeht. Mhm. Weißt du, ist so typisch weiße Hai. Und glaub, am Anfang ist das so etwas wie Jurassic Park und so.
Mega. Einfach,
Geil gemacht.
Ja, cool. Muss ich unbedingt nachholen, dass du mir immer noch lesen, den ich gesehen habe. Der ist dann rausgekommen, als ich in Japan war. Der ist ja in Japan in den Kinos. Aber ich gefunden, Mann, wenn ich, weißt du, also ohne Untertitel, wenn ich dort hast kein Kino gefunden mit englischen Untertiteln, das war ja alles japanisch. Ja. Gefunden, das ist nicht schon schade, wenn ich so einen Film dort schaue. Das ist
für nichts, oder? Die reden zu viel, ja.
Ja, und darum habe ich es mir aufgespart, aber jetzt Aber es geht ja noch Zeit, bis er jetzt auf Streaming verfügbar ist, oder?
Ja, man kann ihn einfach nicht. Du musst halt mit VPN und so, kann man sich den mieten.
Okay.
Genau, also ich habe geschaut, bei uns ist er nirgendwo verfügbar. Also ich habe ihn auch über einen Kollegen auf seinem Plex-Server, hat es extra hohe Qualität runtergeladen, damit wir ihn gestern schauen können. Und sonst, man kann ihn mittlerweile auf Blu-ray kaufen. Also ist immerhin als physisches Medium kann man ihn kaufen, aber streamen ohne VPN und so, keine Chance. Und er ist halt Japan, es ist eine japanische Produktion, der Film ist japanisch. Ich glaube, es gibt nicht einmal eine englische Synchro davon. Und ja, also es ist halt japanisch mit deutschem Untertitel. Aber das finde ich, macht jetzt dem Ganzen, das macht es nicht schlechter, im Gegenteil.
Nein, ist absolut lohnenswert. Das ist Godzilla Minus One. Gut, dann kommen wir noch in unseren letzten Teil, und zwar in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Dog Detective the Secret Salami, so heisst das Spiel, das ich gespielt habe. Und es ist geil, es ist so ein kleines, herziges Adventure-Game, wo du eben, du spielst einen Entendetektiv. Und es ist so schöne, so ein bisschen Comic-Grafik. Du siehst es so ein bisschen von oben, und die Figuren sind 2D. Also das heisst, wenn sie sich drehen, dann siehst du das eigentlich, dass sie nur so 2D-Pappe sind.
Also so ein bisschen Paper Mario.
Ja, völlig, genau, so der Stil hat es. Und du bist eben so ein typischer abgehalfter Detektiv. Es ist halt, hat so ein Film Noir-Vibes, es läuft eben so ein chillig, jazzige Soundtrack, und es fängt dann irgendwie an in seinem Büro, und er ist total Toastbrot-Crack. Also das ist seine Sucht, seine Drogen. Das ist einfach die Alternative zu Alkohol. Also, er braucht das Toastbrot. Und dann hat er noch so Krümel liegen rum, so, das sind die Reste von gestern. Durch die Toastbrot-Nacht. Und genau, er wird dann gerufen für einen Fall, und dann geht er dann in so einen Busverkehrsbetrieb wird er gerufen. Und dort hat es einen Mordfall gegeben, aber er hat irgendwie nicht zugelassen, er weiss nicht, wer ihm genau angerufen hat. Und spielerisch ist dann so, du redest einfach mit allen Personen, und dann hat immer so gewisse Objekte, wo du kannst interagieren kannst, die haben dann einfach ein Symbol, das siehst du dann gerade. Und es ist eigentlich relativ simpel. Du kannst mit gewissen Objekten einfach interagieren, dann sagt er etwas dazu. Oder du kannst es untersuchen, und dann tust du mit der, dann gibt es eine Neuaufnahme, dann hast du eine kleine Lupe, und dann vergrößert die Sachen, und dann füllt es dir rechts wie so eine Liste aus, und dann kommst du eben auch Wörter rüber, die du nachher brauchst, um den Fall sozusagen zu lösen.
Ah, ein richtiges Adventure eigentlich.
Ja, genau. Und bei den Personen ist es eben noch recht lustig, also es ist auch bei den anderen Elementen so, bei den Personen siehst du es halt am besten. Durch die Lupe siehst du dann wie so viel mehr Details. Es hat mich so ein bisschen Ren and Stimpy erinnert, oder? Und vor allem beim Dog Detective. Sonst ist er also relativ schön zeichnend, und bei der Nachaufnahme siehst du auf der Hut, ist mega kaputt, er hat mega Falten so unter den Augen, und so, ist schon lustig. Genau, und so sammelst du Infos.
Was halt Toastbrotsucht mit sich
bringt. Yeah. Natürlich, das ist bekannt. Und genau, und eben, wenn manchmal findest du natürlich auch gewisse Hinweise, irgendwelche Zettel, und dann kannst du bei den Leuten, neben dem normalen Reden, kannst du dann auch noch die Objekte auswählen, um sie auf das befragen. Und das Lösen von den Fällen ist eigentlich, geht immer noch im gleichen Prinzip. Du quatschst mit allen, gehst einfach in jedes Element, wo du kannst interagieren, redest damit, oder interagierst. Und eben, die Haupträtsel sind dann, du gehst ins Menü, und dann hast du eben wie so einen Text mit Lücken, wo du ausfüllen musst. Und die Wörter, die du reinfüllen kannst, die findest du in der Unterhaltung oder in den Hinweisen findest. Und dann hast du halt in einem Dropdown-Menü mehrere. Und ich weiß auch nicht, ob es auch mehr Leute, ich tue mich immer schwer mit diesen Sachen, weil zum Beispiel The Case of the Golden Idol ist auch so ein Game gewesen, wo das nur auf das rausgelaufen ist. Dort habe ich mit der Frau gespielt, die hat das besser können. Aber da, es ist so, ich schaue dir nochmals die Hinweise an, aber so klar sind wir dann irgendwie nicht, wer tut jetzt welche irgendwie anschwärzen und verdächtigen oder erpressen? Also ist jetzt das der? Und ich bin ja wirklich nicht, habe ich einfach nicht genau lesen. Und du musst dann halt leider, finde ich, ein bisschen oft hin und her laufen, aber es ist ein kleines Büro, oder? Mit fünf Räumen und einem Parkplatz. Also das Game ist, glaube ich, in 3 Stunden durchgezockt. Aber es ist mega lustig, es ist mega cool vertont. Also alle sind vertont. Und es hat so ein lustiges, eben, lustiges Drama.
Also Sprachausgabe oder so Entengeräusche?
Nein, wirklich Sprachausgabe. Okay. Und alles andere sind natürlich auch Tiere, oder? Also irgendwie so ein kleine, ich glaube, es ist eine Katze, an der Hotline schafft, oder ein Krokodil, wo den Bus navigiert, der Büffel, wo der Busfahrer ist und so. Und eben, du merkst, es geht dann irgendwie um die eine oder der andere rausmobben, weil sie den hasst. Und dann, der eine hat den Geburtstag vergessen. Und dann wird irgendwas als Geschenk, wird irgend so Salami eben reingeschmuggelt, so. Und dann deckt er eben auf, dass es da irgendwie um hochrangige, so exquisite Salami werden da geschmuggelt, die mega teuer sind. Und der Salami, wie heisst er? Der Salami Bandit, der treibt sich da irgendwie um. Und das wird ja wohl einer von diesen Personen sein. Und dann bin ich jetzt auf der Schliche. Ich bin noch nicht ganz fertig. Und ich finde es wirklich, sehr unterhaltsam. Eben, bei mir ist es einfach, vielleicht bin ich einfach zu blöd, ist es ein bisschen Trial and Error. Weil dann ist so,
hast du auf Deutsch gespielt?
Nein, auf Englisch.
Ich denke, ich würde sagen, vielleicht ist es irgendwie bei der Übersetzung auf Deutsch vielleicht etwas abhanden gekommen. Aber
ich spiele sie auf
Englisch. Ja, genau. Aber Originalsprache ist Englisch in dem Fall.
Ja, und ich spiele sie auf Englisch.
Der ist es einfach so.
Ja, vielleicht wirklich tatsächlich. Weil, letztens ist es ganz einfach. Ich musste vier Sachen reinfüllen. Und ich habe Person müssen haben, dann ich glaube das Verb, nochmal eine Person, und dann, was ist genau passiert? Und das ist einfach simpel gewesen. Es ist dann irgendwie, die Rezeptionistin ist irgendwie, ich glaube, gekidnappt worden oder so. Aber es hätte eben eigentlich auch können framed werden oder kidnappt, und dann bin ich am sicher und ziehe jetzt zweimal drin, und es ist wirklich wie so, dort habe ich gewusst, was passiert ist. Mhm. Aber ich habe huere lang gebraucht, bis ich die scheiß Kombination. Und das Einzige, was du hast, ist dann amigs, es sagt dir, drei sind falsch. Oder mehr. Und dann kannst du natürlich schon, wechselst das aus, jetzt wird es zwei oder weniger. Dann weisst du, okay, das muss stimmen.
Okay.
Aber eben die anderen unten kannst du dann eigentlich nicht mehr so, ausser, eben, du kannst das so ein bisschen wie bescheissen natürlich. Du kannst Dinge, die einfach überall falsche drin tun. Und dann unten anfangen versuchen mit. Aber eben, und dann hast du noch so eine kleine Hilfe, die dir nicht die Lösung sagt, aber dich so ein bisschen richtig tut. Aber es hat wirklich ein Rätsel gehabt, das habe ich in doof gefunden. Du musst eine Tresorkombination wissen. Und dort hat es einfach Buchstaben gehabt. Und mir war auch klar, dass die Buchstaben ja irgendwie ein Akronym oder irgendwie sein. Aber ich habe wirklich die Erklärung dann, ich habe es nachschauen gefunden. Also, das finde ich jetzt schwierig. Also, ich meine, das, ja, man findet es sicher irgendwie aus, aber das ist jetzt für mich, das ist jetzt zwei Schritte zu weit gewesen. Aber sonst im Fall, eben, wie gesagt, mega lustig, weil die Leute quatschen einfach witzig miteinander und eben, haben so kleine Federn untereinander. Es ist mega herzig und cooler Soundtrack, wirklich super vertont. Einfach der, eben, die typische Detective-Story mit dem toastsüchtigen Renten.
Aber ist es vom Humor her eher so ein bisschen so unschuldig, Nintendo-mässig?
Ja, ja. Okay. Ja, genau. Also, genau. Weil darum eben ist er auch Toastbrot, ja. Und kein Alkoholiker. Ja. nein, genau. Das könntest du jetzt also. Eben, ich kann es überlegt mit den Kindern spielen, aber es gibt keine deutsche Sprachausgabe.
Ah, ja.
Darum, das ist ein Problem. Und ich kann nicht lesen. Dann wird es schwierig. Genau, geht es auf PC und Switch und Xbox und so. Die Playstation? Nein, habe ich vorher geschaut.
Lustig.
Und es kostet 10 Stutz oder 8 Stutz. Also, das ist Duck Detective, The Secret Salami. Ja, also, ich würde sagen, mit dem machen wir den Fisch, nicht den Salami. Und sagen Tschüss.
Salamitaktik.
Genau, Salamitaktik machen wir. Und melden uns in der Woche wieder. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und Tschüssli miteinander.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.